Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Muslimisch inspirierte Landwirtschaft, der jüdische Schabbat als Tag für die Umwelt. Reicht das, was Religionen so in Sachen Umweltschutz zu bieten haben, oder braucht es mehr? Braucht es so etwas wie eine eigene Ökotheologie? Darüber möchte ich jetzt reden mit Oliver Putz. Oliver Putz hat nicht nur einen, sondern gleich zwei Doktortitel, einen in Biologie, einen in katholischer Theologie. Das passt natürlich ganz wunderbar, wenn man über die religiösen Dimensionen der Ökologie nachdenkt oder auch über die ökologischen Seiten des Glaubens. Und genau das wollen wir jetzt tun. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja, danke.
Sie denken nach über Umweltfragen in Oxford beim Laudato Si Institute. Das ist eine katholische Einrichtung, angelehnt an die gleichnamige Umweltenzyklika von Papst Franziskus, die er 2015 veröffentlicht hat. Und in diesem päpstlichen Lehrschreiben hat Franziskus einen ganz umfassenden Entwurf von Umweltschutz vorgestellt. Das war vor beinahe 7 Jahren. Was hat sich getan in diesen 7 Jahren?
Einiges. Also zunächst muss man mal sagen, die sozial-ökologische Krise, denn das ist es ja. Es ist ja nicht nur eine ökologische Krise, sondern eine sozial-ökologische Krise. Die ist mittlerweile auch im Bewusstsein der Gläubigen weltweit angekommen. Das kann man wohl schon so sagen. Und da hat die Enzyklika sicherlich auch nochmal beigetragen. Und als ein Teil der katholischen Soziallehre, denn so hat sie sich auch verortet, diese Enzyklika, muss sie natürlich von der Kirche wahrgenommen werden und ernst genommen werden. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken. Ob wir wollen oder nicht, steht gar nicht zur Debatte. Das ist jetzt ein Text, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Die Forschung ist da dran, aber auch natürlich auf den Gemeinden passiert viel. Aber da ist immer noch viel Luft nach oben.
Was bringt denn das theologische Nachdenken über zum Beispiel Klimawandel, über Klimakatastrophen? Also was verändert sich damit? Was kann zum Beispiel der theologische Begriff der Schöpfung, was der biologische Begriff der Ökologie nicht kann?
Der Begriff des Ökosystems beispielsweise, dieses biologische Nachdenken über die Zusammenhänge in der Ökologie, das ist ja eine wissenschaftliche Herangehensweise. Das heißt, die ist reduktionistisch angelegt. Als Biologen fokussieren wir uns gänzlich darauf, die messbaren Beziehungen von Ursache und Wirkung zu beschreiben und zu verstehen. Und daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, wie dieses System funktioniert. Das ist auch gut so, das soll auch so sein. Als Biologe muss ich methodologisch reduktionistisch arbeiten. Das ist in Ordnung. Aber die Frage ist, sollte ich es dabei belassen? Ist das wirklich die ganze Realität? Oder gibt es da nicht noch mehr? Und zum Beispiel gibt es Fragen, wo es um den Sinn des Seins gehen kann, wo es um den Wert des Lebens gehen kann. Das sind Fragen, da kann die Ökologie und die Biologie eigentlich nicht viel zu sagen. Wenn Ökologen oder Biologen darüber nachdenken, welchen Sinn einem Tier oder einer Pflanze zukommt, in diesem Systemdenken, wenn man über diese Systemzusammenhänge nachdenkt, dann wird das immer gleichgesetzt mit Funktion, aber das meinen wir hier ja nicht. Es geht ja nicht nur darum zu beschreiben, was macht dieses Tier in diesem System, sondern es geht ja vielmehr darum, ist da vielleicht mehr? Also greift diese Instrumentalisierung dann zu kurz oder müssen wir nicht weiterdenken? Und dieser Schöpfungsbegriff, der denkt natürlich Sinn immer schon mit. Also die Frage nach dem Sinn des Seins, nach dem Sinn der Schöpfung ist immer schon mitgedacht, weil wir ja glauben, dass es da einen Schöpfer gibt, der das ja mit Intention getan hat, diese Welt zu erschaffen. Und das heißt, hier werden dann naturwissenschaftliche Daten durchaus auch reflektiert und bedacht. Aber wir können die Natur nicht darauf reduzieren. Es gibt noch mehr, was uns beschäftigt und was uns beschäftigen sollte. Also insofern wäre das das eine. Das andere, was noch dazukommt, ist natürlich, dass Schöpfung von uns eine Verantwortung abverlangt. Da ist also auch neben dieser Dimension, dieser ganzheitlichen Ansatz, ist da eben auch noch eine normative Dimension mitgedacht. Ich kann mich nicht einfach dieser Schöpfung, Gottes Schöpfung, gegenüber verhalten, wie ich das gerne möchte, egal was komme. Ich habe eine Verantwortung. Und insofern ist dieser Begriff für uns dann auch im Nachhaltigkeitsansatz sehr, sehr wichtig. Zumindest für die, die glauben.
Dann gibt es ja auch noch eine weitere Grundannahme, nämlich die, dass Schöpfung an sich gut ist. Mhm. Muss man das nicht differenzierter betrachten? Ich meine, immerhin gehört auch das Coronavirus zu Gottes guter Schöpfung.
Ja, das ist eine Frage, die kriege ich als biologischer Theologe oder theologischer Biologe immer wieder gestellt. Da muss man vorsichtig sein. Es geht ja, wenn wir sagen, die Schöpfung ist gut, dann heißt das nicht nur gut für den Menschen. Es geht ja eben darum, dass alle Geschöpfe ihren intrinsischen, also ihren ganz eigenen Wert haben. Und der ist Gott gegeben. Und so gesehen muss man dann also sagen, die Gutheit der Schöpfung hat etwas mit mehr zu tun als das, was für uns gut ist.
Bisher ist Umweltschutz, wie was nach meinem Eindruck, in den Kirchen vielleicht sogar auch in allen Religionen immer so ein bisschen was, was man auch noch machen kann. Also Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, aber im Kerngeschäft geht es um was anderes, nämlich um Erlösung und um Sozialfürsorge. Alles wichtige Dinge, aber eben wichtigere Dinge als der Umweltschutz. Und die selbstgesetzten Pläne für Klimaneutralität, die verpassen die Kirchen ja auch in der Regel regelmäßig. Also braucht es in den Kirchen, in den Religionen vielleicht sogar einen anderen Stellenwert für den Umweltschutz?
Also ich glaube, da ist schon was dran. Wenn ich das jetzt so sage, muss ich das vielleicht unmittelbar gleich wieder relativieren. Also in der Theologie ist das schon so, dass das ein wichtiges Thema ist. Wie kümmere ich mich um die Schöpfung, die Wahrung der Schöpfung? Das ist zentral auch in der Theologie. Aber wir reden, Sie sprachen ja vom Tagesgeschäft der Kirchen und es ist ja mehr als nur die Theologen. Und da denke ich schon, dass das tatsächlich ein wenig in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich glaube, dass das Wichtige an Laudato Si, also an dieser Enzyklika des Papstes, aber auch an Texten, die von anderen Religionen tatsächlich kommen, also ich rede jetzt nicht nur von der Kirche, sondern auch von anderen Religionen, was da wichtig ist, ist, dass doch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass die Schöpfung zu schützen nicht eine Möglichkeit ist, sondern eine Verpflichtung, die wir haben, die wir wahrnehmen müssen. Jetzt ist es aber so, wie Sie sagen, na gut, da gibt es viele andere Themen, die im Vordergrund stehen und dann neigt man schon mal dazu zu sagen, gut, dann können wir das jetzt wieder wegschieben. Beispiel jetzt der Krieg, der gerade begonnen hat. Aber da muss man sagen, auch das hat natürlich nachhaltige oder sozial-ökologische Dimensionen. Das heißt also, für mich wäre es wichtig, die Nachhaltigkeit wirklich sinnvoll in den Vordergrund zu rücken. Und beispielsweise die Frage der theologischen Anthropologie, also was ist der Mensch, was ist seine Stellung in dieser Welt, weiter und neu zu bedenken. Aber dann liegt es an uns Theologen, das auch irgendwie so rüberzubringen und zu vermitteln, dass es verstanden wird und nicht irgendwie sich in sehr wichtigen, aber doch schwer zu lesenden Büchern irgendwie nur befindet, sondern das müssen wir dann natürlich auch vermitteln und nach draußen tragen.
Braucht es dafür vielleicht einfach auch eine ganz andere Theologie, also die ihre Schwerpunkte anders setzt?
Schwerpunkte, ja, neue Theologie würde ich vielleicht so nicht sagen. Klar, es gibt immer wieder Zäsuren in dieser Entwicklung der Wissenschaften, also sowas, was Thomas Kuhn Paradigmenwechsel genannt hat, das heißt, wo sich die Matrix, die vielleicht zugrunde liegende Theorien oder Ideen durchaus massiv verändern, sodass es also wirklich ein Umschwenken im Denken und Arbeiten gibt. Das ist schon möglich. Das kann auch in der Theologie der Fall sein, aber ich glaube, das ist hier nicht nötig. Ich glaube, wenn es um die ökologische Krise geht, ist das gar nicht wichtig. Wir müssen einfach nur neue Akzente setzen, wie Sie gesagt haben. Also es geht darum, den Schwerpunkt anders zu legen und nicht unbedingt die Theologie neu zu überdenken.
Das heißt, keine ausdrückliche Ökotheologie.
Doch, das kann man machen. Also wir reden von Ökotheologie. Ich würde nur sagen, dass diese neue Ökotheologie nicht ganz gar so neu ist, dass man sagen muss, na, sowas gab es nie. Sondern die macht genau das, sie setzt den Schwerpunkt anders.
Beim Thema Perspektivwechsel für die Theologie, da ist ein Vorschlag von Erlösung anders zu reden. Also Erlösung, einem der zentralen Themen im Christentum, diese Erlösung nicht mehr jenseitig zu denken, da auf das neue, andere, erlöste Leben da zu fokussieren, sondern Erlösung wirklich radikal diesseitig zu denken und zu sagen, Erlösung ist Befreiung von den zerstörerischen Mechaniken hinter der Umweltzerstörung.
Ich glaube, das würde ich ein bisschen anders sehen wollen. Also ich würde die Erlösung, also so wie wir uns die vorstellen, im Christentum ist die schon was Transzendentes und das ist auch in Ordnung so. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es hier nötig wäre, das ins Diesseits zu rücken. Es ist was anderes. Wir sind aufgerufen, das ist ein ganz klarer Auftrag, den wir auch aus der Bibel kennen, also ein jesuanischer Auftrag. Wir sind aufgerufen, dieses Reich Gottes, um das es hier geht, mitzugestalten. Ja, also wir können nicht einfach sagen, oh, ist mir doch egal, ich warte mal darauf, was später kommt. Das gab es auch mal, das gibt es auch vielleicht immer wieder, aber darum geht es nicht. Es geht darum, das eigene Handeln wirklich immer wieder in Frage zu stellen und zu schauen, muss ich denn umkehren oder nicht. Der evangelische Theologe Paul Tillich hat mal sehr schön vom Kairos-Moment gesprochen, also von diesen Momenten, wo wir existenzielle Entscheidungen zu treffen haben und innerhalb der Kirche uns überlegen müssten, müssen wir denn nicht was tun? Kann denn dieses Projekt Reich Gottes unter Umständen auf der Kippe stehen? Und da schlägt er halt eben genau in diesen Momenten vor, dass hier eine existenzielle Entscheidung angebracht und erwartet wird. Und ich denke, darum geht's. Es geht darum, in diesem Leben hier diesseitig an diesem Reich Gottes mitzuarbeiten. Und da müssen wir nicht auf die Ewigkeit warten. Problem wird dann, wenn wir natürlich nur noch darauf hoffen, wir machen jetzt was Anständiges, um dann auch später ordentlich in der Ewigkeit anzukommen. Das ist natürlich immer wieder ein Problem. Aber ich finde es halt ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass spirituelles Leben nicht nur Kontemplation ist und das Warten auf die Ewigkeit, sondern eben auch Handeln.
Dieser Kairos, der hat ja auch die unangenehme Eigenschaft, dass er vielleicht aufscheint als der richtige Zeitpunkt fürs Handeln, dass man ihn aber auch verpassen kann.
Den kann man verpassen, genau. Das ist genau der Punkt.
Laufen wir Gefahr, den zu verpassen?
Ja. Und deshalb, ich benutze diesen Begriff tatsächlich ganz dezidiert und spreche hier von einem ökologischen Kairos, weil ich die Sorge habe, dass wir diesen Moment verpassen. Ja.
Wie reagieren Theologie und Religionen angemessen auf die gegenwärtigen ökologischen Herausforderungen? Darüber habe ich mit dem Biologen und Theologen Oliver Putz gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.